Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Kronwickenbläuling steht schon drauf, auch der Segelfalter und der Hufeisenklee-Gelbling. Und obwohl er gerade erst damit begonnen hat, die neuesten Daten durchzusehen, weiß Andreas Segerer jetzt schon, die rote Liste gefährdeter Schmetterlingsarten in Bayern wird bald noch länger werden, viel länger.
Insgesamt geht es leider mit der Artenvielfalt und auch der Menge der Schmetterlinge in ganz Bayern sehr stark nach unten. Etwa 7% der Schmetterlingsarten, die wir aus Bayern kennen, das sind sehr viele, also über 3.300 verschiedene Arten. Und von denen sind 7% zurzeit ausgestorben oder verschollen. 30% sind so stark rückläufig, dass sie auf die rote Liste der gefährdeten Arten aufgenommen werden müssen. Und die Hälfte aller restlichen Arten ist auch im Rückgang begriffen, mehr oder weniger stark. Und letztendlich vielleicht 10% aller Schmetterlinge, die wir noch haben, bleiben im Bestand unverändert oder einige wenige nehmen sogar zu. Also ungefähr 300 Arten.
Andreas Segerer ist Biologe, genauer gesagt Entomologe, also Spezialist für Insekten, und noch genauer Lepidopterologe, also Schmetterlingsforscher. An seinem Arbeitsplatz in der Zoologischen Staatssammlung in München ist er Herr über die größte Schmetterlingssammlung der Welt, 12 Millionen Exemplare. Eine Leidenschaft seit Kindheitstagen. Und damit ist Andreas Segerer wie gemacht für ein Gespräch über eine weitere vergessene Nachricht in diesem Jahr, das Sterben der Schmetterlinge. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 21. Juli 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Eigentlich hat Andreas Segerer ja gerade Urlaub. Trotzdem sitzt er in seinem Arbeitszimmer, durchforstet die riesige Datenbank über den Bestand von Schmetterlingen in Bayern, sichtet neue Einträge über Sammelexkursionen zum Beispiel, nimmt sich Zeit für diesen Podcast. Schmetterlinge spielen eine elementare Rolle für unser Ökosystem. Vereinfacht gesagt, wo sie sich wohlfühlen, da geht es der Natur insgesamt auch gut. Und doch war zuletzt, wenn überhaupt vom Insektensterben die Rede, aber kaum von der Gefährdung der Schmetterlinge. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, Andreas Segerer braucht keine 30 Sekunden, um das zu erklären, um die Größe der Gefahr zu umreißen.
Dieser Schmetterlingsrückgang, den beobachten wir natürlich nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Und letztlich ist es ein globales Problem und Ausdruck dieses weltweiten Insektensterbens, das seinerzeit wieder nun der sichtbarste Teil eines globalen Massenaussterbens von höheren Lebewesen ist, in einem so starken Umfang, wie wir es die letzten 66 Millionen Jahre nicht mehr beobachtet haben.
Begonnen aber haben wir unser Gespräch dann an einem anderen Punkt, mit der Frage nämlich, was Schmetterlinge gerade selbst eigentlich sehen, wenn wir mit ihren Augen auf die Welt schauen.
Was ich als Schmetterling wahrnehmen würde, ist, dass mir zunehmend weniger Lebensmöglichkeiten und Lebensräume bleiben. Mein eigener Lebensraum wird immer enger und benachbarte, artenreiche Lebensinseln, wo ich auch noch leben könnte, sind allmählich so weit von mir entfernt, dass ich sie auch im Flug gar nicht mehr überbrücken kann. Das heißt also, letztendlich reden wir hier von einem Verlust an Lebensräumen und Lebensmöglichkeiten von Schmetterlingen und anderen Insekten natürlich auch, die sehr, sehr stark zugenommen haben in den letzten 200 Jahren.
Wenn wir über die Gründe sprechen für diese Entwicklung, muss man dann am Ende sagen, der Mensch, also wir, sind im Grunde genommen ein Fluch für die Schmetterlinge und dann im weiteren Sinne auch für alle Insekten.
Im Prinzip ja, wenn wir es nur vom heutigen Standpunkt betrachten. Letztendlich waren wir aber auch ein Segen in der Vergangenheit. Also dazu muss man wissen, dass wir hier in Deutschland und eigentlich in den größten Teilen von Europa in einer Kulturlandschaft leben. Das bedeutet also, ursprüngliche Lebensräume, das waren hier bei uns Urwälder und Sümpfe, gibt es eigentlich nicht mehr, Sümpfe schon noch, aber keine Urwälder mehr. Und dafür hat der Mensch eben durch seine Sesshaftwerdung, durch die Umgestaltung der Umwelt zum Städtebau, zur Schaffung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, Weiden und so weiter, eine Vielzahl neuer Lebensräume geschaffen, sodass also die Artenzahl seit der Römerzeit erstmal angestiegen ist. Dadurch, dass aus den ursprünglich einheitlichen Urwäldern jetzt offene Landschaften geworden sind, Wiesen, Weiden, Streuwiesen, Hutewälder und so weiter und so fort, so kam es dazu, dass ein Maximum der Artenvielfalt bei Schmetterlingen etwa im 18. 19. Jahrhundert zu verorten ist. Vielleicht auch schon früher, aber dazu fehlen uns einfach die Daten. Und danach hat sich aber die Aktivitäten, haben sich die Aktivitäten des Menschen in einer Art und Weise verändert, nämlich intensiviert, die jetzt zum Fluch der Artenvielfalt geworden ist, wenn man so ausdrücken will, weil die Umgestaltung der Landschaft jetzt in einer Art und Weise geschieht, die zum Nachteil der meisten Arten ist. Ja, früher wurden neue Lebensräume erschlossen, jetzt werden zunehmend vorhandene Lebensräume vernichtet, sei es durch die Intensivierung in der Landwirtschaft oder den Flächenfraß oder die chemische Vergiftung. Und deswegen ist jetzt die Artenvielfalt im freien Fall.
Und wenn wir dann noch mal etwas genauer auf die Ursachen schauen, ist es dann tatsächlich so, weil Sie das Stichwort schon genannt haben, intensive Landwirtschaft. Ist das das größte Problem für die Schmetterlinge und für die Insekten?
Ich würde sagen, ja, in Deutschland zusammen mit dem allgemeinen Flächenfraß, also den ausufernden Versiegelung der Landschaft und Bau von Vergrößerung von Städten, Zerschneidung der Landschaft durch Straßen. Also das beide intensive Landwirtschaft mit all ihren Auswirkungen und der Flächenfraß sind in Deutschland die wesentlichen Triebkräfte des Insektensterbens.
Weltweit gesehen ist ein Drittel der Schmetterlingsarten von unserem Planet schon verschwunden. Wie sieht die Situation bei uns aus in Deutschland und bei Ihnen in Bayern, wo Sie es am besten, schätze ich mal, wissen?
In Deutschland habe ich jetzt die exakten Zahlen nicht im Kopf, muss ich gestehen. Ich bezweifle auch, dass es die gibt. In Bayern ist hier sehr stark führend in der Erfassung aller Schmetterlingsarten. Man muss dazu sagen, Schmetterlinge sind die viertgrößte Tiergruppe der Welt und wir gehen davon aus, dass etwa 175.000, 180.000 Arten weltweit beschrieben sind und dass es mindestens 3, wenn nicht 5-mal so viele noch gibt. Also das heißt, wir können schätzen, vorsichtig schätzen, dass es weltweit 1 Million Schmetterlingsarten gibt und davon sind aber nur allenfalls 1/5 wissenschaftlich bekannt und auch die nur in Teilen so gut, dass wir tatsächlich für alle Teile der Welt Bestandsänderungen wissenschaftlich belastbar angeben können. Also ich möchte es runterbrechen auf Bayern. In der Annahme, dass das einigermaßen repräsentativ für Deutschland und Mitteleuropa ist. Dort ist es eben so, dass wir zurzeit 7% aller Arten verloren haben. Wir reden da auch von etwa 300, die im 21. Jahrhundert nicht mehr nachweisbar sind. Etliche andere, die wir schon verloren glaubten in den letzten 5 Jahren, sind wiedergefunden worden. Und jetzt könnte man sagen, naja, dann ist vielleicht die Situation nicht so schlimm oder die Wissenschaftler haben in der Vergangenheit nicht so gut hingesehen, aber so ist es gerade nicht. Denn wenn wir uns jetzt diese wiedergefundenen Arten anschauen, dann haben auch die im Vergleich zur Vergangenheit den größten Teil ihrer Lebensräume verloren. Und wir reden nur noch von Wiederfunden von einzelnen Exemplaren, die vielleicht in einem abgelegenen Alpental, wo noch nie ein Sammler zuvor gewesen ist, überlebt haben. Ja? Also die Situation insgesamt ist sehr dramatisch und das Verschwinden von Arten ist eigentlich nur das finale i-Tüpfelchen einer Entwicklung, die schon vorher beginnt, nämlich dass die einzelnen Populationen dieser Arten weniger werden, erlöschen, die Menge dieser Tiere zurückgeht und irgendwann ist die Art halt ganz verschwunden. Oder so selten geworden, dass sie nur noch im Untergrund existiert, sodass wir sie eigentlich nicht finden können.
Jetzt mögen viele sich vielleicht erinnern, vielleicht nicht genau an das Jahr, aber es war im Jahr 2017, als eine große Studie für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Studie nämlich, die belegt hat, dass es einen Rückgang bei der Biomasse bei Fluginsekten um mehr als 75% gegeben hat und das in dem Zeitraum zwischen 1989 und 2016. Erinnern Sie sich noch an diese Zeit und wie viel Aufmerksamkeit das erzeugt hat? Weil mein Eindruck ist, damals jedenfalls hat das Bewusstsein für die Bedeutung und für die Dramatik der Entwicklung doch eigentlich relativ rapide zugenommen. Oder wie haben Sie es in Erinnerung?
Ganz genau so und Gott sei Dank möchte ich sagen. Es ist ja nicht so, dass diese sogenannte Krefelder Studie, wie wir sie jetzt im Nachhinein bezeichnen, wo auch das Schlagwort vom Insektensterben letztlich geprägt wurde, es ist ja nicht so, dass das die einzige und erste Arbeit war, die darüber berichtet hat. Der Punkt ist nur, man hat der Wissenschaft nie zugehört und das Ganze ist schon ein Drama, das fast 170 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht. Also schon 1885 beschweren sich Regensburger Schmetterlingsforscher darüber, dass die Arten und ihre Fundstellen weniger werden. Und wenn wir die Befunde in moderne Worte übersetzen, dann steckt dahinter intensive Landwirtschaft, Flächenfraß und eben zunehmende Zerschneidung der Landschaft. Ja, das hat man also vor 170 Jahren schon festgestellt und sich wortwörtlich darüber beschwert, dass alle mündlichen wie schriftlichen Auslassungen über die großen allgemeinen Nachteile kein Gehör finden. Das habe ich mir dann auch erlaubt, am runden Tisch der Staatsregierung mal zu präsentieren und zu sagen, jetzt wo so und so viele Leute, ein paar Millionen Leute beim Bayerischen Volksbegehren Artenvielfalt unterschrieben haben, jetzt hört er uns endlich zu. Also so reicht das in die Vergangenheit zurück. Und es gab dann auch in der jüngeren Zeit schon weitere Studien, die einen großflächigen Rückgang der Insekten in Deutschland belegt haben, unter anderem unsere eigene Arbeit über die sozusagen die Volkszählung der bayerischen Schmetterlinge, die 2016 erschienen ist. Aber offensichtlich war damals die Zeit nicht reif genug, dass es zu mir gereicht hätte als einer Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung, Bayern gegen die Schmetterlinge aus oder so ähnlich hat das geheißen. Und dann kam die Krefelder Studie und die hat Gott sei Dank eingeschlagen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil seit der Zeit ist der Begriff des Insektensterbens tatsächlich manifest geworden. Und 2019 kam noch eine Studie von meinem Kollegen Sebastian Seibold und Mitarbeitern von der TU München heraus, die gezeigt haben, dass diese Artenrückgänge und Rückgänge der Biomasse auch in anderen Teilen Deutschlands, nicht nur im Krefelder Raum, stattfindet, auch in verschiedensten Biotoptypen, also auch in Wäldern und im Offenland. Und so gibt es also jetzt verschiedene Studien, von denen die Krefelder am bekanntesten ist und den meisten Impact erzeugt hat, die praktisch mit unterschiedlichen Fragestellungen und unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden zum selben Ergebnis kommen, sodass sich also dieses Bild des Insektensterbens ergibt sich wie ein Puzzle, wo ein Teil lückenlos in das andere passt. So muss man das sehen, weil insgesamt gibt es viel zu viele Insekten und viel zu wenige Daten, dass man für jeden Punkt in Deutschland die Entwicklung der letzten 100 Jahre dokumentieren könnte. Das gibt es nicht. Aber die verschiedenen Studien mit unterschiedlichen Blickwinkeln ergeben das Gesamtbild wie so ein Indizienprozess, wo ein Teil zum anderen passt, widerspruchsfrei.
Ist denn die Reaktion, sage ich mal, der Gesellschaft, der Politik, der Verantwortlichen, bei allen denen, die etwas unternehmen können, ist die so ausgefallen, wie Sie sich das wünschen würden? Sie haben ja selber 2018 ein Buch über das große Insektensterben veröffentlicht.
Ja, also da muss ich sagen, leider nein. Ich staune darüber, dass es die Kollegen von der Klimaforschung geschafft haben, sich so stark ins Bewusstsein, auch ins öffentliche Bewusstsein einzubrennen, dass jetzt die ganze Welt von der Klimakrise redet. Und zwar zu Recht. Nicht, dass ich jetzt hier missverstanden werde an dem Punkt. Ich sage nicht, die Klimakrise ist nicht so schlimm. Aber es gibt leider noch andere ökologische Bedrohungen. Und dazu gehört eben dieses weltweite Artensterben, die noch einen viel größeren Impact haben, wo die Gefahr noch viel größer ist, dass Ökosysteme kippen und damit das Wohlergehen von uns allen und die Stabilität der Gesellschaft zur Disposition steht. Die Gefahr, das zeigen also Studien von den Kollegen der Resilienzforschung an der Uni in Stockholm, die Gefahr, dass durch Artensterben, durch globale Überdüngung der Ökosysteme und durch Umweltgifte, zum Beispiel Pestizide, Ökosysteme kippen und sich das Ganze auf eine globale Skala aufschaukelt, ist um ein Vielfaches noch größer als die Gefahren durch den Klimawandel. Und dieses Bewusstsein vermisse ich bei allen Entscheidungsträgern, und auch, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, wenn man so die Nachrichten liest, bei Leuten, die sich um die Zukunft Sorgen machen, wie Fridays for Future. Ich will es mal überspitzt formulieren, wenn man also vor dem Klimawandel so viel Angst hat, dass man sich mit Sekundenkleber an die Autobahn klebt, dann müsste man sich wegen des Artensterbens eigentlich mit den Füßen einbetonieren lassen.
Und haben
um
Sie,
wirklich die Relation deutlich zu machen.
Und haben Sie, Herr Segerer, für sich eine Erklärung dafür gefunden, warum das so ist, warum die Dramatik noch nicht so im Bewusstsein ist, dass das Handeln entsprechend ist? Wie kommt das?
Ich kann nur vermuten an dieser Stelle. Also zum einen gibt es derartig viele Krisen und schlechte Nachrichten, dass ich fast schon den Eindruck habe, man gewöhnt sich daran, es geht irgendeine Klappe runter und es kommt zum Bewusstsein, naja, es geht eh alles den Bach runter, was soll man schon tun, lassen wir es laufen, wäre eine denkbare Möglichkeit. Die zweite, die ich aber auch für sehr real halte, ist eine persönliche Vermutung, ist, dass man als Politiker natürlich wiedergewählt werden will und an der Macht bleiben will. Wenn ich jetzt komme und sage, ihr müsst jetzt wegen Klima die und die Einschränkungen machen, dann geht das nur, wenn es von der Bevölkerung mitgetragen wird. Und da scheint ja offensichtlich der Boden so bereitet zu sein, dass man akzeptiert, Einschränkungen deswegen hinzunehmen. Wenn ich jetzt noch komme und sage, ja, wegen Überdüngung, wegen Pestizid und anderen Chemikalieneinsatz, wegen Artensterben. Ihr müsst euch eigentlich um 2/3 eures Lebensstils reduzieren oder starke Einschränkungen in Kauf nehmen, dann, glaube ich, wirst du nicht mehr gewählt. Und ein Beleg dafür war ja zum Beispiel die Diskussion um die Treibstoffpreise in den 90er Jahren, als die Grünen vorgeschlagen haben, der Liter Benzin müsste 5 Mark kosten. Dann hat sie keiner mehr gewählt. Also das ist ein empirischer Beweis und ich denke, dass an der Vermutung doch sehr viel dran ist. Man will sich nicht noch mehr Probleme aufhalsen. Und das Schlimme ist ja, dass all diese Krisen, ökologischen Krisen, wie Klimawandel, wie Insektensterben, wie Umweltgifte, Überdüngung, die wirken ja zusammen. Das heißt, es ist ein komplexes System. Und dazu ist auch unser Gehirn nicht so willens oder auch in der Lage, komplexe Zusammenhänge gut zu durchschauen.
Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt, was jetzt zu tun ist. Wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen und wir reden jetzt in einer Situation, wo Sie sagen, wir haben noch gar nicht begriffen, wie groß die Gefahr ist und wie dringend wir ziemlich drastisch etwas verändern müssen. Was wäre das Dringendste, was jetzt geschehen müsste?
Wir haben ein Fundamentalproblem, wo die wichtigsten Triebkräfte eindeutig identifiziert sind, nämlich intensive Landwirtschaft, schon allein dadurch, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche über 50% in Deutschland ausmacht. Also es gibt sich logisch daraus selbst, dass die Landwirtschaft so im Fokus ist und eben dieser Flächenverbrauch. Das heißt also, wenn man es jetzt ernst nimmt, dann müsste man ganz einfach diese Faktoren nehmen, die dann die größten Triebkräfte sind, und umkehren. Das heißt also, weniger Dünger, Verbot von Pestiziden, Rückkehr zur ökologischen Landwirtschaft, Rücknahme des Flächenfraßes, Vernetzung von isolierten Naturschutzgebieten untereinander, sodass die Tiere wieder wandern können. Und das ist natürlich eine Liste, das ist mir auch klar, dass das utopisch ist, dass sowas in kürzester Zeit machbar und auch umsetzbar und durchsetzbar wäre, sogar gegen die verschiedensten Interessen. Aber es würde auf eine Landnutzungsreform herauslaufen, die natürlich nicht auf bayerischer oder deutscher Ebene, sondern auf europäischer Ebene angegangen werden müsste. Das wäre aber allerdings jetzt von der politischen Seite her das absolut Notwendigste und Dringlichste.
Und wenn Sie selber sagen, das sei utopisch, können Sie sich einen Pfad vorstellen, der eher umsetzbar wäre, der eher akzeptabel wäre?
Ich denke ja, das hat wieder das bayerische Volksbegehren gezeigt, nämlich dann, wenn der Druck aus der Bevölkerung kommt, also von unten, wie würde man sagen, Graswurzelbewegung oder so, dann ist man als Politiker doch eher geneigt zu reagieren. Und so ist meine einzige große Hoffnung, dass jetzt viele aufwachen und begreifen, was da eigentlich auf uns zukommt und entsprechende Konsequenzen ziehen. Das heißt, was kann ich als Einzelner tun? Das fängt im Allerkleinsten an, nämlich im eigenen Garten schon mal den insektenfreundlich zu gestalten. Das wird die Welt nicht retten, aber es ist ein wirklich erster Schritt, dass kleine Inseln auch innerhalb des Siedlungsgebietes entstehen, wo sich wieder mehr Arten etablieren können. Vor allem aber auch im Einkaufsverhalten sich selber zu verändern, nämlich dann bewusst regionale Produkte, am besten ökologisch erzeugte Produkte einzukaufen und das, was von intensiver Landwirtschaft und schlechten Haltungsformen kommt, industrieller Landwirtschaft insbesondere, konsequent zu vermeiden. Das nächste wäre Bildung, aber da sind wir eigentlich schon wieder bei der Politik, nicht so beim Einzelnen. Einzelne können sich auch fortbilden. Dazu gibt es genug Möglichkeiten heutzutage im Internet, in den Bibliotheken. Das Angebot ist da, um tatsächlich wieder ein mehr ökologisches Bewusstsein und auch mehr Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur zu erwirken. Also das sehen wir auch an den Universitäten, dass Artenvielfalt kein Thema mehr ist, dass sich große Beliebtheit erfreut und intensiv gelehrt wird, weil eben auch die Berufsaussichten hinterher in diesem Gebiet, also Artenkenntnis, systematische Biologie, gar nicht so gut sind. Also hier müsste sich sowohl politisch was ändern, aber auch der Einzelne kann etwas tun, um sich hier weiterzubilden. Und schließlich, nicht zuletzt, kann jeder Einzelne von uns sich umweltpolitisch oder naturschutzmäßig engagieren, sei es bei entsprechenden Umweltparteien mitzuwirken oder eben bei Umweltschutzverbänden, Naturschutzverbänden und dort aktiv zu werden und mitzugestalten. Also das, glaube ich, sind die wichtigsten Dinge, die man als Einzelperson oder als Gruppe tun kann. Und die politischen Dinge sind eigentlich völlig klar definiert. Und wenn es nicht freiwillig geht, geht es entweder durch den Druck von unten, der hoffentlich kommen wird. Oder ansonsten, mit Naturgesetzen kannst du nicht verhandeln, dann regelt das die Natur selber. Mhm. Aber natürlich, dann geht es an unser Wohlergehen und an die Stabilität der Gesellschaft dran.
Also das Insektenhotel aufzustellen im Garten und die Blumenwiese, das ist mehr als eine kleine Geste, die gar nicht so viel bewirkt. Das kann in der Summe, wenn das viele machen, und man sieht es ja immer häufiger, dann kann das schon auch in die richtige Richtung führen.
Im Siedlungsgebiet ja. Auf der offenen Fläche, da hängen keine Insektenhotels oder Ähnliches, dann natürlich nicht auf den großen landwirtschaftlichen Nutzflächen. Aber es ist wichtig, schon allein auch aus pädagogischen Gründen. Also es hat beides. Ne? Einmal schafft es das Bewusstsein dafür, dass hier etwas getan werden muss und auch getan werden kann. Und eben die Tatsache, dass dann im Siedlungsgebiet, da wo Menschen wohnen, wo die Gärten umweltfreundlich gestaltet sind, wirklich kleine Inseln da sind. Je mehr dieser Inseln existieren, umso größer ist dann die Chance, dass die Arten von A nach B wechseln können. Also dieser Vernetzungsgrad an Lebensräumen nimmt zu. Also es ist beides und deswegen ist es durchaus wichtig.
Sie haben sich jetzt Ihr ganzes bisheriges Leben damit beschäftigt und ich hatte das, glaube ich, angesprochen. Seit Kindertagen sind Sie fasziniert von Schmetterlingen. Wie schauen Sie jetzt in die Zukunft, wo Sie quasi Jahr für Jahr im Moment den Schwund dokumentieren müssen und von einem Massenaussterben sprechen? Nicht nur was Schmetterlinge, aber auch was Schmetterlinge angeht.
Ich muss gestehen, dass ich nicht sehr optimistisch bin, weil ich eben wahrnehme, wie langsam und träge sich ein System ändert. Das ist das, was mich das Leben gelehrt hat. Was nicht heißt, jetzt zu resignieren, sondern ganz im Gegenteil, unbedingt weiterzumachen und die Botschaft so breit zu streuen wie möglich. Deswegen bin ich auch über diese Sendung jetzt hier natürlich sehr, sehr dankbar, und dass die hoffentlich möglichst viele Menschen erreicht. Also es gilt, umso mehr Bedrohung auf uns zukommt, alle Kräfte zu mobilisieren und alles zu tun, um dieses Unheil, so gut es geht, einfach abzuwenden.
Das große Insektensterben, was es bedeutet und was wir jetzt tun müssen, so heißt das Buch, das Andreas Segerer zusammen mit Eva Rosenkranz geschrieben hat. Das war 2018. Für alle, die noch etwas mehr über diese vergessene Nachricht wissen wollen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.